Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Schon damals, Ende des 19. Jahrhunderts, war er ein beliebter Ausflugsort, der Mount St. Helens an der amerikanischen Westküste im Süden des Staates Washington. Ganz in der Nähe lockte der Spirit Lake, ein großer Bergsee mit ganzjährigen Angeboten. Generationen von Boy- und Girl Scouts lernten hier im Sommer schwimmen und fischen und im Winter Skifahren. Dass der Berg ein Vulkan ist, hätten die meisten Besucher sicher nicht gedacht. Der letzte Ausbruch lag lange zurück, 1854. Doch der Vulkan ruhte nur und erwachte im Frühjahr 1980, also vor 40 Jahren, und machte über Wochen auf sich aufmerksam. Eine Evakuierungszone wurde eingerichtet, aber niemand hatte eine Vorstellung von dem, was dann am 18. Mai 1980 passieren sollte. Der größte, massivste Vulkanausbruch in der modernen Geschichte der USA. Der Mount St. Helens brach nicht nur aus, er explodierte geradezu, verwüstete ganze Landstriche. Heute kann man bis fast an den Krater heranfahren und sich die Geschichte des Berges erklären lassen. Dieter Wulff hatte sich noch vor Corona für uns auf den Weg gemacht.
Wir blicken hier über den Silbersee und da hinten an dem grünen Streifen hinter dieser Wolkenbank, da liegt der Mount St. Helens.
Erklärt mir Penny Rose von Evergreen Escape Tours, einer kleinen Agentur in Seattle, Washington, die außergewöhnliche Touren im amerikanischen Nordwesten anbieten. Ich bin mit ihr für die Mount St. Helens Tour verabredet. Von Seattle aus fährt man etwa anderthalb Stunden auf dem Highway nach Süden Richtung Oregon. Dann biegt man bei Castle Rock auf die Landstraße Richtung Osten. Von hier aus geht es nur noch bergauf. Kurz nach dem Abzweig haben wir uns am Silver Lake verabredet, wo mir Penny Rose zum Beginn unserer Tour erstmal einige Bilder zeigt.
Ich werde erstmal versuchen, dir einige Dinge zu zeigen, die du heute nicht wirst sehen können. Und eins davon ist, wie der Berg ursprünglich aussah. Stell dir einfach eine kleinere Version des Mount Fuji vor. Ein Stratovulkan, der sich aus vielen, vielen Schichten gebildet hat. Ein sehr, sehr junger Vulkan im Pazifischen Ring.
Den sogenannten Pazifischen Feuerring bilden hunderte Vulkane von der amerikanischen Westküste bis nach Asien. Und der Mount St. Helens ist einer davon, vielleicht der bekannteste. Auf dem ersten Bild, das Penny Rose mir zeigt, sieht man einen klassischen Vulkan, ein Berg deutlich über 3000 Meter hoch, der obere Teil schneebedeckt, ein historisches Foto vor dem großen Ausbruch.
When the eruption happened in 1980, als er ausbrach, 1980, war das an der Nordseite. Wir sind hier im Westen. Und die ganze nordöstliche Seite rutschte ab und explodierte. Am Ende entstand daher diese Hufeisenform. Wir sind also hier im Westen und fahren jetzt Richtung Norden und können dann hoffentlich dort hineinsehen.
Bei diesem Ausbruch verlor der Vulkan etwa 500 Meter an Höhe, vermutlich der bis heute am besten dokumentierte Vulkanausbruch überhaupt. Zwei Jahre später erklärte der amerikanische Kongress den oberen Teil des Mount St. Helens zum National Monument. Und eine Straße, der in den 90er Jahren gebaute Spirit Lake Memorial Highway, führt fast bis zum Gipfel. Da wollen wir hin, aber machen auf dem Weg erst noch mal eine Pause oberhalb des Toodle River.
Der
Fluss Toodle kommt runter vom Mount St. Helens. Er speist sich von Gletschern und Schneefeldern an den Hängen des Vulkans Richtung Norden. Von uns aus gesehen blicken wir nach Süden. Und das Tal mit dem Fluss Toodle ist etwa 60 Meter unter uns.
Wir sind an dieser Stelle noch weit über 60 Kilometer vom Krater entfernt. Trotzdem, erklärt mir Penny Rose, hat es die Landschaft selbst hier bis heute verändert.
Wenn wir nach Süden sehen, wo die Nordseite war, und als der kollabierte, entstand eine riesige Schlammlawine. Von den Leuten sagen, es hörte sich an wie ein Güterzug, der sich mit 100 Sachen ins Tal wälzte, alles zerstörte und im Tal eine Schlammschicht von etwa 80 Metern Höhe hinterließ. Nachher werden wir eine Wanderung machen über einen Pfad, wo du dir das ganz aus der Nähe wirst ansehen können.
Du wirst dann auf diesem Schlamm wandern.
And later on today we're going to do a hike through the Hummocks Trail and you'll actually get a chance to see that up close and personal. You'll be walking on that mud flow.
Doch dazu später mehr. Jetzt genehmigen wir uns erstmal ein Picknick im Grünen mit Blick aufs Tal. Penny hat alles bestens vorbereitet.
Okay, so we're making some black breakfast tea here. Some boiling hot water. And then we'll have some scones.
Es gibt Tee und Schokoladenplätzchen.
Is that enough?
That's perfect.
Good. Okay. I think I'm going to join you and have a little bit as we go.
Ich glaube, ich nehme auch was. Was kann es Schöneres geben als einen Tee am Flussufer hier im Nordwesten?
Von hier geht es weiter bergauf, weiter Richtung Mount St. Helens zur Echo Lodge, dem einzigen Ort hier an der Nordseite des Vulkans, wo man als Tourist übernachten kann. Hier bin ich mit Mark verabredet, dem Betreiber der Echo Lodge und einer der wenigen Augenzeugen, der davon erzählen kann, wie es war, als der Vulkan erwachte.
My name is Mark Smith.
Ich bin Mark Smith, das jüngste Mitglied der Smith-Familie, die Lodge am Spirit Lake betrieb, vor und nach der Explosion. Das einzige Problem nach der Explosion war, dass unsere Hütte unter einer 200 Meter dicken Schicht aus Schlamm, Geröll und Gestein lag.
The only problem was after the eruption, the lodge was under 600 feet of mud, rock and debris.
Mark, Anfang 60, dicker Schnäuzer und breite Hosenträger, ist im wahrsten Sinne ein Kind des Wilden Westens. Seine Familie lebt seit Generationen hier am Berg.
Wir hatten ein Restaurant, ein Café, 10 Zimmer. Nicht groß, aber es war in den 40ern gebaut und wir waren einer der wenigen privaten Anbieter.
Seit über 2 Monaten hatte der Vulkan im Frühjahr 1980 mit Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht. Vulkanologen aus dem ganzen Land waren angereist. Eine rote Zone war eingerichtet, innerhalb derer man evakuiert wurde, auch Mark und seine Familie. Dann aber schien der Berg sich zu beruhigen und man erlaubte den Bewohnern am 17. Mai, einem Samstag, tagsüber raufzufahren, um nach den Häusern zu sehen, erinnert sich Mark.
Meine Mutter war die einzige in unserer Familie, die nicht rauffuhr. Ich habe 2 Schwestern, einen Bruder und meinen Vater, aber sie war nervös und wollte da nicht rauf. Aber sie bat uns, die Familienfotos aus der Hütte mitzubringen.
Das machten sie auch, gingen aber noch zu Nachbarn. Die Fotos ließen sie liegen, denn am nächsten Tag wollten sie noch mal rauffahren. Dazu aber kam es nicht mehr.
We'd just finished breakfast and we're planning to head up to the roadblock.
Wir hatten gerade gefrühstückt und wollten los. Da sagte mein Dad, heute geht's nicht auf den Berg. Und man sah eine Wolke, die sich über dem Berg auftat. Eine Aschefahne. Wir waren westlich des Bergs und diese Aschewolke ging Richtung Nordosten, weg von uns. Dahinter kam die Sonne hoch und es sah aus wie bei der Explosion einer Atombombe, deren Pilz schnell stieg und dazwischen bläuliche Blitze am Himmel. Da wussten wir, das wird eine große, eine riesige Sache.
Immediately when that happened, we knew that this was a big event.
Eine bis in die Stratosphäre reichende Wolke begann sich zu entfalten. Für ihn kein Grund zu fliehen, sondern im Gegenteil, den Vulkanausbruch und all diese Naturgewalten gesehen zu haben, das habe bei ihm alles verändert, sein ganzes Leben geprägt, meint Mark.
The lightning, it was more to me, more life-changing event to me. It was such a shock of unbelievable proportion. You know, I never dreamed I would see this.
Diese Blitze waren für mich ein unglaublicher Schock, der mein Leben umwarf. Ich hätte nie geglaubt, eine solche Explosion zu erleben, diese Wolke und die Blitze. Es fühlte sich an, als wäre es das Ende der Welt. Ein Erlebnis, das man nur einmal im Leben hat. Es veränderte mein Leben und machte mich zu dem, was ich heute bin.
But it was also life-changing and it really made me what I'm doing today.
Mit seiner Echo Lodge ist er hier an diesem Teil des Bergs der einzige Anbieter für Touristen. Nur wenige Meter hinter seinem Grundstück beginnt die Schlammlawine, die sich durch das ganze Tal zieht. Das will er mir unbedingt noch zeigen.
From behind the sediment dam.
Etwa 15 Meter unter uns verlief damals die Straße, erklärt Mark, während wir über das Geröllfeld laufen, durch das sich der Pudelfluss jetzt langsam wieder seine Wege sucht.
Der Schutt, den du hier siehst, Felsen, Asche und Sand, gehört zu den 3 Millionen Kubikmetern Trümmer, die hier in dieser Gegend ins Tal spülten. Das ist eine der wenigen Ecken, wo es erlaubt ist, darauf zu laufen, die Felsen und die Asche direkt zu erleben.
Von hier fahre ich mit Penny Rose weiter bergauf Richtung Krater auf dem Spirit Lake Memorial Highway. Hier, wo wir jetzt hinfahren, der ganze obere Teil des Berges, wurde 1982, 2 Jahre nach dem Vulkanausbruch, vom amerikanischen Kongress zum National Monument erklärt. Hier steigen wir aus.
Wir sind jetzt hier in der Zone, die betroffen war von diesen super heißen Gasen und Felsen, die mit einer Geschwindigkeit von über 1000 Stundenkilometern hier entlang schossen. Wir sehen, wie all die Bäume einfach umgelegt wurden. Hier sind wir der Explosion so nahe. Die Bäume fielen einfach um wie Zahnstocher.
Tatsächlich ist der ganze Bergrücken, den wir von hier überschauen können, immer noch übersät von kahlen Baumstämmen, die am Boden liegen, alle in eine Richtung umgeworfen von der Druckwelle.
You know, if you were a large animal and you lived above ground on May 18th, you died.
Größere Tiere, die sich hier oberhalb der Erde aufhielten, starben hier am 18. Mai. Wir glaubten, dass kein Vogel den Ausbruch überlebte, kein Reh oder Elch überlebte. Bären, Berglöwen, all diese Tiere starben damals, aber sind mittlerweile wieder in dieser Gegend zurück.
Erklärt mir Todd Collins, den wir hier treffen. Seit Jahrzehnten arbeitet er hier als Park Ranger.
My job is to tell people about how the 1980 eruption changed the landscape.
Mein Job ist es, den Leuten von dem Ausbruch 1980 zu erzählen, wie er die Landschaft veränderte und sie sich seitdem entwickelt hat. Das hier ist ein wirklich einmaliger Ort, denn unsere Parks und Monuments sind normalerweise darauf ausgerichtet, dass das, was da ist, erhalten wird. Hier hat man ein Monument eingerichtet, damit es sich verändert und man dem dabei zusehen kann.
It was really set aside to change and watch it happen.
Von hier aus fahren wir jetzt auch nur das letzte Stück der Straße Richtung Krater, wo wir im Besucherzentrum schon erwartet werden.
Good afternoon, sir. Welcome to Johnston Ridge Observatory, the closest you can get to Mount St. Helens.
Tom Mulder steht am Eingang des Besucherzentrums des Johnston Ridge Observatory. Ein flach in die Landschaft gebauter Betonbau mit großen Panoramafenstern. Durch den damals abgesprengten Teil des Bergs auf dieser Seite hätte man von hier aus einen freien Blick auf den Krater, hätte man, wenn nicht auch heute alles Wolken verhangen wäre. Das sei hier ganz normal, meint Tom Mulder.
You can't see that mountain, you can't see the valley between here and the mountain. You're lucky if you can see the parking lot.
Man sieht den Berg nicht, das Tal nicht. Wenn man Glück hat, kann man von hier bis zum Parkplatz sehen. Das ist nun mal das Wetter hier in den Bergen.
Der Name des Besucherzentrums erinnert an das bekannteste Opfer des Vulkanausbruchs, den Vulkanologen David Johnston.
He was just a little bit west of where the buildings. He was on this ridge watching the volcano.
Er war nur ein paar Meter links von unserem Gebäude, hier auf dem Grat, um den Vulkan zu beobachten. Die Vulkanologen wechselten sich ab. Einer war immer hier. An der Nordseite hatte sich eine Beule gebildet, die sich jeden Tag um 5 Meter ausdehnte. Er hatte an dem Tag Dienst, gleich hier.
Anders als heute bot das Wetter am 18. Mai 1980 eine perfekte Sicht auf den Berg. Bilder von damals zeigen einen Sonnentag, perfektes Wetter, keine Wolke nirgendwo, bis der Vulkan dann seine Eruptionssäule 34 Kilometer hoch bis in die Stratosphäre schleuderte. David Johnston hatte tagelang genau hier sein Lager aufgeschlagen, um die Entwicklung am Berg zu beobachten. Am nördlichen Rand des Kraters hatte er seit Tagen eine Ausbeulung beobachtet. Aber niemand hatte sich vorstellen können, was dann geschah. Um 8.32 Uhr erfolgte ein Erdbeben der Stärke 5,1. Dann, etwa 10 Sekunden später, löste sich die gesamte Nordflanke des Berges, wahrscheinlich der bis heute weltweit größte aufgezeichnete Bergrutsch überhaupt. »Vancouver, Vancouver, this is it!« rief er noch in sein Funkgerät, bis es abbrach. In Vancouver, einem kleinen Ort im Washington State, war die Basisstation der Wissenschaftler. Außer ihm starben 56 andere Menschen, Holzfäller, Camper, Wanderer. David Johnston hatte immer wieder gewarnt, die Behörden zur Evakuierung gedrängt und durch seine Appelle dafür gesorgt, dass die Evakuierung auch nach Wochen nicht aufgehoben wurde, hätte man nicht auf ihn gehört, wären sicher Tausende gestorben. Ihm zu Ehren sitzen wir also jetzt im Johnston Ridge Observatory. Weiter unten am Berg gab es großflächige Zerstörungen, hier oben aber gab es einfach nichts mehr, erklärt Tom Mulder.
It was stark and gray and nothing living.
Es war hart, grau, ohne jegliches Leben.
Augenzeugen vermuteten, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis sich hier wieder Pflanzen ansiedeln könnten, doch das ging dann sehr viel schneller.
One of the delightful stories of the biology, a lupin, the first lupin plant, an alpine lupin.
Eine der schönen Geschichten der Biologie ist die der Lupine, der ersten Alpenlupine, die nur ein Jahr nach dem Ausbruch hier oben wuchs. Ein Samen von dieser Pflanze, die an diese hochalpine Landschaft gewöhnt ist und gleichzeitig Stickstoff produziert, schafft es.
It's a relative of a pea, it's a legume, it is able to fix nitrogen.
Und Stickstoff ist genau das, was es hier nicht gab.
Because the landslide material and the ash doesn't have much nutrition in it.
Denn das Material mit all der Asche hat so gut wie keinen Stickstoff. Viele Samen, auch wenn sie hierher geweht kommen und sprießen, gehen wieder ein im heißen Sommer ohne Nahrung. Aber die Lupinen können selber Stickstoff erzeugen. Sie haben an ihren Wurzeln Bakterien, mit deren Hilfe sie Stickstoff aus der Luft in die Erde bringen können.
Atmospheric nitrogen into nitrogen that the plant can use in the soil.
Hier im Besucherzentrum erfährt man alles über die Urgewalt von Vulkanen. Doch darüber hinaus geht es hier im National Monument eben auch darum zu verstehen, wie Pflanzen und Tiere sich eine Mondlandschaft zurückerobern, erklärt Tom Mulder.
Mount St. Helens is this grand laboratory, this huge experiment.
Mount St. Helens ist dieses großartige Laboratorium, ein riesiges Experiment, wo wir zusehen, was Mutter Natur unternimmt nach so einem Ausbruch, ohne dass wir selber etwas pflanzen, düngen oder eindämmen.
Rather than plant it or fertilize it or dam it.
Seit Jahrzehnten kommen Wissenschaftler aus aller Welt jeden Sommer immer hier in die Todeszone des Mount St. Helens, um genau zu erforschen, wie sich Fauna und Flora weiterentwickeln, bis die Landschaft hier wieder so aussieht wie im Frühjahr 1980, wird es vermutlich noch Jahrhunderte dauern. Und doch, oder gerade deshalb, wer die Auswirkungen von Naturgewalten erleben will und genauso wie natürliche Besiedlung funktioniert, hier am Mount St. Helens, kann man es beobachten wie vermutlich nirgendwo sonst, findet auch Penny Rose am Ende unserer Reise.
Trees were destroyed, entire forests and ecosystems were destroyed, elk were killed, fish were killed, nothing was surviving.
Bäume wurden zerstört, ganze Wälder und Ökosysteme. Elche und Fische starben, nichts überlebte. Aber schon am nächsten Tag begann der Heilungsprozess für die Menschen und für die Natur.
The healing started and it started for both humans and for nature.